Hallo, hallo, Shalom, Bogartov, Petrus, Johannes, wo seid ihr? Habt ihr verschlafen? Habt ihr nicht umgestellt auf die Sommerzeit? Was macht ihr denn? Hallo, Maria von Magdala, die andere Maria und Johanna, sie stehen draußen vor der Tür. Mach keinen solchen Lärm, sagt Petrus. Am frühen Morgen, die Sonne ist noch nicht mal richtig aufgegangen. Wo kommt ihr denn her? Ganz verschwitzt, ganz verstört. Was ist denn los mit euch, ihr drei? Petrus, das musst du mal hören. So was haben wir noch nie erlebt. Stell dir vor, wir waren am Grab, dort draußen im Garten, ganz unterhalb des Kreuzes. Und wie wir da rausgegangen sind, da haben wir gedacht, wer wird uns den Riesenstein von der Tür des Grabes wegwälzen? Wir wollten doch den leblosen Körper, den Leichnam salben. Wir wollten ihm den letzten Dienst erweisen. Und stell dir vor, wir kommen hin, der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Und wir gehen rein in die Grabhöhle. Jesus ist weg. Da liegen die paar Tücher, das Leinentuch. Alles ist da, aber er fehlt. Und als wir da drinnen sind, da kommen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern, das müssen Engel, Boten Gottes gewesen sein. Und die sagen, warum sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er hat es euch doch gesagt, als ihr in Galiläa wart. Er ist auferstanden, er lebt. Wir haben uns an den Kopf gefasst, unmöglich, sowas hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Jetzt sind wir hier und berichten euch das alles. Nur langsam, ihr drei. Habt ihr nicht gut geschlafen oder was ist los mit euch? Das ist doch alles Mumpitz, das kann man doch nicht glauben. Sowas ist doch noch nie passiert. Sicher erzählt ihr wieder so einige Märchen, die euch noch im Gehirn herumgeistern, also das kann nicht sein. Nein, Petrus, das haben wir alles erlebt. Und Petrus lässt sich erweichen und er sagt, das muss ich mir selber mal ansehen. Sonst kann ich es einfach nicht glauben. Szene 2. Da klappert es vor der Tür des Kaiphas und vor der Tür des hohen Priesters Hananias. Alles steht stramm. Die Wache vom Grab und der Ananias, der reibt sich die Augen, kommt heraus aus seinem Schlafgemach vor die Haustür. Mensch, sagt er, ihr Wächter, was macht ihr denn hier? Es war euch doch befohlen, das Grab zu bewachen. Wisst ihr denn nicht, dass ein Wächter, ein Soldat seinen Wachposten bei Todesstrafe nicht verlassen darf? Ruhe, Ruhe, sagen die. Die Wächter, wir kennen uns überhaupt nicht mehr aus. Stell dir vor, wir haben da Wache gehalten vor dem Grab. Und plötzlich hat die Erde gebebt. Plötzlich hat sich der Stein bewegt. Er ist von der Grabestür weggerollt. Und das war solch ein Eindruck für uns. Wir denken, es sind sogar Boten Gottes heruntergekommen. Und als wir das alles miterlebt haben, das hat uns richtig umgehauen. Das hat uns aus den Socken geworfen. Wir sind da gelegen. Wir wissen gar nicht, was los ist. Und jetzt sind wir hergekommen. Nur Ruhe, nur Ruhe, nur Ruhe. Was ist alles passiert? Und noch einmal wird ihm die Geschichte erzählt. Und der Ananias, der denkt sich, so kann das nicht weitergehen. Hört mal, ich mache euch einen Vorschlag. Sagt niemand auch nur ein Wort von dem allen. Sagt einfach, wenn euch jemand fragt, die Jünger Jesu, die sind des Nachts gekommen, die haben den Leichnam weggetragen, während wir geschlafen haben. Und wenn der Pontius Pilatus, der Gouverneur, das erfährt, dann werden wir ihn schon beschwichtigen. Und schau mal, hier habt ihr einige Dukaten, steckt euch die ein, damit ihr ja dicht haltet und ja nichts von dieser angeblichen Auferstehung berichtet. Szene 3, circa 20 Jahre später, in der Stadt Korinth, auf der Agora, auf dem Marktplatz, da versammeln sich viele Leute und da stehen auch zwei, nämlich ein Mann, der heißt Paulus und der andere heißt Barnabas und die stehen da und die haben irgendetwas zu verkündigen und da kommen die Philosophen und sagen, was sagen diese Schwätzer da? Bringen sie vielleicht eine neue Lehre von neuen Göttern? Wem hört ihr denn dazu? Was sagen denn die alles? Ja, die haben vieles zu sagen. Die haben vieles zu sagen. Sie sagen sogar, vor 20 Jahren ungefähr, da sei ein Rabbi, ein Jesus von Nazareth in Israel aufgetreten. Und den haben sie ans Kreuz genagelt. Und den haben sie begraben, als er gestorben war. Und der ist nach 3 Tagen auferstanden. Ha! Lasst euch doch sowas nicht einreden. Alles Irrsinn. Alles nicht wahr. Ihr werdet euch, ihr klugen Korinther, werdet euch doch nicht von sowas überzeugen lassen. Das ist alles Lüge, das könnt ihr abschreiben und nicht daran glauben. Vielleicht sind diese 3 Szenen so ähnlich abgelaufen, ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, die Auferstehung Jesu Christi und die daraus resultierende Auferstehung aller Menschen und das ewige Leben und das ewige Gericht vor Gott. Diese Tatsache war von Anfang an das Faktum der christlichen Botschaft. Und dieses Faktum war von Anfang an am meisten angegriffen und als Unwahrheit abgetan und angezweifelt worden. Und ihr Lieben, das hat sich bis heute nicht geändert. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das so? Nun, ganz einfach deshalb, weil die Auferstehung Jesu der Schlüssel ist zur menschlichen Auferstehung und zur Hoffnung auf das ewige Leben. Im 1. Petrusbrief schreibt der Apostel Petrus in seinem 1. Kapitel, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi und diese Botschaft und diese Verkündigung und dieses Faktum ist der Schlüssel zur Tür ins ewige Leben. Und wenn der Schlüssel zu einer Tür verloren geht und nicht mehr vorhanden ist, was passiert dann mit der Tür? Dann kann sie normalerweise in gutem Weg nicht mehr geöffnet werden. Die ist verrammelt, die ist zugeschlossen. Natürlich, man kann sie eintreten oder rausreißen oder wegsprengen oder wie immer. Aber normal, wenn der Schlüssel fehlt, dann kann man nicht rein. Dann ist Sense und dann steht man vor verschlossenen Türen. Karl hat gelesen im Korintherbrief in Kapitel 15, aber nun ist Christus wirklich auferstanden. Das heißt, der Schlüssel ist vorhanden. Die Tür steht offen. Die Tür zu Gott und ins ewige Leben steht da. Ich habe mich gefragt, worauf gründet sich denn dieser Glaube? Und die Gewissheit, dass dem so ist, dass Christus wirklich auferstanden ist. Nun, ich möchte uns einige Fakten einfach in Erinnerung rufen. Ich habe vorhin gesprochen, und so wird es auch im Matthäus-Evangelium berichtet, von den römischen Wachen. Ihr wisst, dass ein römischer Wächter, der zu solch einem Spezialkommando abgeordnet wurde, bei Todesstrafe erstens seinen Wachposten nicht verlassen durfte und zweitens ein Siegel, das er zu bewachen hatte, mit dem ja der Stein das Grab versiegelt war, wenn dies gebrochen wurde, als römisches Recht die Todesstrafe drauf war. Das heißt also, die römischen Wachen, die da zu diesen hohen Priestern gekommen sind und ihnen berichtet haben, was sie erlebt haben, sind ein Faktum. Sie haben bezeugt, was die Jünger auch am Anfang gar nicht glauben konnten. Das gebrochene Siegel des Steines, der abgewälzt war, als die Frauen hinkamen. Der abgerollte Stein, das Beben der Erde, das Erscheinen der Engel, das leere Grab. Nun, ich war oft in Israel mit Reisegruppen und wir haben in dem Gartengrab ein leeres Grab gesehen, ein leeres Grab, das nicht unbedingt das Grab Jesu gewesen sein muss, aber gewesen sein könnte. Und dort ist das Grab leer. Und wenn ihr hineingeht und euch dann umdreht und bei der Tür rauskommt, dann steht innen ein Spruch, nämlich der Spruch, den Karl aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen hat. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und tatsächlich bis heute findet man weder einen Knochen noch irgendetwas, geschweige denn ein Leichentuch, was in Turin auch gezeigt wird, von diesem gestorbenen und auferstandenen Jesus. Es ist nichts da. Und ich habe mir gedacht, nichts leichter als das wäre es doch gewesen, wenn dies eine Lüge dieser verängstigten und verschreckten Jünger gewesen wäre, von den hohen Priestern und den römischen Soldaten zu sagen, ha, die lügen euch doch an. Schaut mal, hier ist er doch. Hier liegt er doch. Wir haben ihn doch bewacht, Tag und Nacht. Es ist nichts passiert, was diese Leute als Auferstehung bezeichnen. Das leere Grab, ein Faktum der Auferstehung Jesu Christi. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Jünger, diese Auferstehung unter Androhung manchmal der Todesstrafe kontinuierlich verkündigt haben. Jetzt fragt man sich, würde jemand eine Lüge verkündigen, selbst wenn er dafür mit seinem Leben bezahlen müsste? Also ich würde das nicht tun. Wenn es wahr wäre, würde ich vielleicht noch für die Sache einstehen, vielleicht. Aber wenn das alles nur eine Lüge ist und ich dafür mein Leben geben müsste, wie zum Beispiel der Stephanus, Apostelgeschichte, Kapitel 7, oder die anderen Apostel, oder später viele Märtyrer und Zeugen von der Auferstehung, dann wäre das doch alles umsonst und Irrsinn. Die Auferstehung ist also etwas, was durch Fakten belegt ist. Nun, ich weiß, all diese Belegungen oder Fakten oder Beweise, die kann man hin und her schieben oder hin und her drehen, wie man möchte. Und doch sprechen sie fast wie stumme Zeugen eine eigene Sprache. Zweitens, die Zeugen der Auferstehung und ihr Zeugnis. In 1. Korinther 15, das hat Karl schon gelesen, da lesen wir zum Beispiel, dass 527 Zeugen Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. 527 Zeugen. Ist doch ein bisschen mehr wie zwei oder drei, was ein Gesetz verlangt, nicht? 527 Zeugen. Und Paulus schreibt, etwa 20 Jahre nach dem Geschehen, viele von denen leben noch, Klammer, die könnt ihr fragen. Ein anderer Zeuge, nämlich der Apostel Johannes, der auch mit Petrus dahingelaufen ist zum Grab, so berichtet uns die Bibel im Lukas-Evangelium, und nachzusehen, was denn hier passiert ist, der schreibt später, und das ist hochinteressant, was der Mann zu schreiben hat in seinem Brief, in seinem ersten Brief, wenn er von Jesus redet und von dem, was er über ihn schreibt, da steht, was von Anfang an war, was wir gehört haben mit den Ohren, was wir gesehen haben mit den Augen, was wir betrachtet haben, also was wir wirklich gesehen haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens von Jesus Christus Das haben wir in unseren Schreiben berichtet. Ich denke, wir brauchen eigentlich nicht mehr Bezeugungen von dem, dass Jesus auferstanden ist, von dem, dass Jesus gelebt hat, von dem, was er getan hat. Wenn hier ein Mann von vielen sagt, wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es betrachtet, also nicht nur beim flüchtigen Vorbeifahren mit 180 km/h, sondern wir sind dabei stehen geblieben. Wir haben uns das verinnerlicht, wir haben das aufgenommen, wir haben das geprüft und wir haben sogar den Herrn betastet. Weißt du, er hat sogar mit uns gegessen. Das habe ich jetzt noch dazugefügt. Er hat mit uns getrunken. Er hat mit uns geredet nach der Auferstehung. Wir haben es gesehen. Die Zeugen der Auferstehung und ihr Zeugnis. Wenn wir über Auferstehung sprechen, dann kann ich auch nicht umhin zu sagen, dass die Auferstehung auch eine ganz, ganz große Bedeutung im Glauben des Menschen und der Christen haben. Ihr müsstet vielleicht heute Nachmittag, nachdem, wie Karl gesagt hat, ihr den Kuchen und den Kaffee genossen habt, euch noch einmal hinsetzen und 1. Korinther 15 lesen. Ein ganz großartiges Kapitel, das uns die Auferstehung so richtig deutlich und ihre Bedeutung so richtig vor Augen führt. In 1. Korinther 15, da sagt der Apostel Paulus, ist Christus zunächst mal negativ nicht auferstanden, so ist unsere Predigt, Luther übersetzt, sehr fromm, vergeblich. Das heißt total umsonst. Da könnte ich, da hätte ich mich gar nichts vorbereiten brauchen und ihr, wie Karl gesagt hat, hättet gar nicht kommen brauchen. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte wäre wahrscheinlich nie passiert mit allem Auf und Ab, mit allem Hellen und Dunkeln. Das wollen wir mal dahingestellt lassen. Aber dass es heute noch Gemeinde Jesu gibt, weltweit, ausgebreitet von 11 verängstigten Männern auf dem Ölberg Jesu vor seiner Himmelfahrt, der diesen 11 Kameraden gesagt hat, geht hin, wohin? Nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samarien, alles noch vorstellbar war. Das war ihre Heimat. Und bis an die Enden der Erde und verkündigt die gute Botschaft von Jesus Christus. Die Bedeutung der Auferstehung. Ist Christus nicht auferstanden, sagt er, dann wäre unsere Predigt vergeblich. Dann wäre auch euer Glaube vergeblich. Die Zeugen der Auferstehung wären dann falsche Zeugen, denn sie hätten ausgesagt, was nicht geschehen ist. Und wisst ihr, zur damaligen Zeit, vielleicht viel mehr wie heute, deshalb müssen heute in der Regel Zeugen vor Gericht vereidigt werden, weil die Gefahr so groß ist, dass man selbst im Zeugenstand was sagt, was gar nicht passiert ist. Und selbst dann, wenn einer die Unwahrheit erzählt als vereidigter Zeuge, dann gilt das als Meineid und als strafbar in unseren Gesetzen. Und das Zeuge sein damals im hebräischen und altertümlichen Gedanken war noch viel, viel ehrenhafter. Wenn man etwas aussagte und dabei vielleicht noch bei Gott schwörte, dann war das echt und wahr und nicht gelogen. Wir würden, sagt er, auch als falsche Zeugen befunden werden, weil wir gesagt hätten, Christus ist auferstanden und der ist überhaupt nicht auferstanden. Also, wenn die Predigt umsonst ist, weil Christus nicht auferstanden ist, wenn der Glaube umsonst ist, dann seid ihr ja noch verhaftet in euren blutroten Sünden, so hat Karl vorhin gesagt. Dann seid ihr ja nicht unter der Vergebung Gottes. Ja, aber dann habt ihr letztlich auch keine Hoffnung für die Ewigkeit. Dann sind eure Verwandten, die in Christus gestorben sind, für ewig verloren. Dann gibt's nichts mehr nach dem Tod. Dann ist mit dem Sarg und mit dem Zudecken letztlich alles aus und zu Ende. Die Bedeutung der Auferstehung wird oft dann erst wichtig und richtig hervortreten, wenn wir auch das entdecken und bedenken, was nicht wäre, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und dann kommt er natürlich in Vers 20 im 1. Korinther Kapitel 15 darauf: Nun aber ist Christus auferstanden. Er dreht also das ganze Negative ins Positive. Deshalb ist die Predigt richtig, deshalb ist der Glaube wichtig, deshalb steht die Hoffnung über den Tod hinaus da und ist durch nichts umzustoßen und durch nichts wegzuräumen. Und wie bekennen wir im Glaubensbekenntnis? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden am dritten Tage, aufgefahren in der Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters und von dort wird er wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubst du das? Oder ist das nur ein Bekenntnis? Wenn du das glaubst, dann hast du Hoffnung. Dann steht der Prediger nicht am Grab und wenn der Sarg hinabgesenkt wird, sagt er nicht umsonst, wir warten auf die Auferstehung der Toten. Was hätte das denn überhaupt für Bedeutung? Alles Lügengebäude, alles umsonst und alles nicht wahr. Die Auferstehung hat eine ganz große und wichtige Bedeutung. Viertens, die Begegnung mit dem Auferstandenen seit 2000 Jahren. Die ersten Zeugen der ersten Generation waren ja nicht alle, die das bezeugt haben, wir haben den Auferstandenen gesehen und erlebt. Da hinten haben wir ein paar Bücher, das ist aber fast nichts. Im Vergleich zu den Biografien, die es gibt und gegeben hat im Laufe der Kirchen- und Gemeindegeschichte seit 2000 Jahren, wo Menschen, Könige, Philosophen, Akademiker, Landwirte, Berufstätige, Männer, Frauen, Junge, Alte, in Gefahr stehende, in Freiheit lebende und was es noch zu sagen gäbe, bezeugen und bekennen, ich habe Christus und seine Hilfe und seine Gnade in meinem Leben erfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die alle getäuscht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns die Bücher schreiben und hinterlassen haben aus ihrem Leben, wo sie nur irgendein Märchen oder eine Fabel nacherzählen. Sondern wenn du mir heute sagst, ich habe erlebt, wie gut Wiener Schnitzel schmeckt, dann kann ich dir höchstens sagen, ich auch, wenn ich eins gegessen habe, oder sagen, das kenne ich noch nicht. Das muss ich auch mal kosten. Aber ich kann dir nie absprechen, dass dir das Schnitzel nicht gut geschmeckt hat. Du hast es bezeugt, du hast es gegessen, du bist damit in Berührung gekommen und so sind Menschen aller Generationen mit diesem auferstandenen Herrn in Berührung gekommen. Und ich war überrascht, selbst in einer Zeitung, die es hier bei uns auch gibt, jede Woche, einen Bericht zu finden von sogenannten, unter Anführungszeichen, Prominenten, die befragt wurden, was bedeutet denn euch das Osterfest? Schauspieler, Literaten und andere Menschen, die sagen, ohne den Glauben an die Auferstehung wäre mein Leben sinnlos. Also wir sind nicht die Einzigen, Gott sei Dank. Menschen begegnen Jesus. Und das ist, und damit schließe ich, letztlich auch das, was wir als Jünger Jesu hier in der Gemeinde oder draußen im Alltag in der Familie, am Arbeitsplatz, immer wieder weiter sagen dürfen. Das ganz einfache Evangelium. Mir gefällt in 1. Korinther 15, 1 bis 5 der Apostel Paulus so gut. Er war ja ein studierter Kerl, er war ja ein hochbegabter Mensch, er war ein kluger Kopf, er war ein Pharisäer, moralisch einwandfrei. Und er sagt, ich habe euch zuerst all das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Nämlich, erstens, dass Christus gekommen ist und gekreuzigt wurde, so wie die Schrift es lehrt. Zweitens, dass Christus gestorben und begraben ist, so wie die Schrift es lehrt. Drittens, dass Christus auferstanden ist, so wie die Schrift es lehrt. Und dann lasse ich einige Zeugenaussagen aus und dann sagt er, und zuletzt ist er auch mir begegnet und erschienen, als einer, der ich eigentlich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Das ist das einfache Evangelium. Das ist das, was wir anderen weitersagen. Und da kann man herumdeuten, wie man möchte. Weißt du, etwas kann man mir und dir nie wegnehmen. Und das ist eine persönliche Begegnung und das Zeugnis davon mit unserem Herrn Jesus Christus. Ich kann über alles philosophieren, warum die Menschen vielleicht, die das Evangelium noch nie gehört haben, verloren gehen oder nicht. Ob jeder erwählt ist oder ob er nicht erwählt ist, ob das so bestimmt ist oder anders, ob die Bibel so geschrieben wurde oder anders, da mögen die Ansichten sehr weit auseinandergehen. Aber das, was ich mit Gott erlebt habe, wie ich ihn erfahren habe, wie du ihn erfahren hast, ist einmalig. So erfährt ihn wahrscheinlich kein anderer. Und darüber kann man nicht diskutieren, wenn du bezeugst, so habe ich Gott erfahren. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden für die Scheinheiligen, wie die Pharisäer. Er ist auferstanden für die Atheisten und Spötter, so wie die Römer, die Soldaten, die Heiden. Er ist auferstanden für die Verräter, so wie Judas. Er ist auferstanden für die Versager, so wie Petrus. Er ist auferstanden für die Zweifler, so wie Thomas. Er ist auferstanden für die Nichtglaubenden, auch für die nichtglaubenden Jünger. Er ist auferstanden für die Feiglinge, so wie Pilatus. Er ist auferstanden für Männer und Frauen, für dich und mich. Und du kannst, wenn du willst, ihm heute begegnen. Das ist die Botschaft von Ostern. Er geht an keinem vorbei, der ihm die Tür öffnet und ihn in sein Leben und Herz einlädt. Er beschenkt jeden mit Vergebung und ewigem Leben. Und ich möchte dir einfach sagen, geh nicht nach Hause, wenn du diese Begegnung mit ihm haben möchtest. Bete einfach zu ihm oder sprich mit jemandem, der diese Begegnung schon gemacht hat. Der wird dir gerne helfen, sie auch zu machen. Der Herr ist auferstanden. Amen.